Es geht bergab. Das ist ein verheißungsvoller Titel, kein sehr schöner, aber wir sind an dem Punkt, ja, wo Saul den Gipfel überschreitet, wo es wieder bergab geht. Bisher sieht die Lage ja noch recht verheißungsvoll aus. Klar, Samuel hat es noch mal mehr als deutlich gemacht, dass die Forderung nach dem König ein großes Unrecht war. Der Heimo hat vorhin darüber gesprochen. Aber insgesamt läuft es ja, wie man so schön sagt. Das mit Nahasch, mit den Ammonitern, das hat hingehauen. Saul hat mit diesem Sieg auch die letzten Zweifler noch verstummen lassen. Das Volk ist euphorisch, steht hinter dem König. Und jetzt schauen wir uns das Kapitel 13 an. Also frei nach dem Motto, Müßiggang ist aller Laster. Anfang geht es jetzt langsam, aber sicher bergab mit Sauls Herrschaft. Ich lese den Text. Ich lese ihn jetzt nach Luther 84, 1. Samuel, das Kapitel 13. Saul war Jahre alt, als er König wurde, und 2 Jahre regierte er über Israel. Er erwählte sich 3000 Mann aus Israel. 2000 waren mit Saul in Michmas und auf dem Gebirge von Bethel, und 1000 mit Jonathan zu Gibea in Benjamin. Das übrige Volk aber entließ er einen jeden in sein Zelt. Da erschlug Jonathan die Wache der Philister, die in Gibea war, und die Philister hörten, dass die Hebräer abgefallen waren. Saul aber hatte die Posaune blasen lassen im ganzen Land, und ganz Israel hörte, Saul hat die Wache der Philister erschlagen, und Israel hat sich in Verruf gebracht bei den Philistern. Und alles Volk wurde zusammengerufen, um Saul nach Gilgal zu folgen. Da sammelten sich die Philister zum Kampf mit Israel, 3000 Wagen, 6000 Geschwader und Fußvolk, so viel wie Sand am Ufer des Meeres, und zogen herauf und lagerten sich bei Michmas östlich von Bet-Aven. Als aber die Männer Israels sahen, dass das Volk in Gefahr und Bedrängnis war, verkrochen sie sich in die Höhlen und Klüfte und Felsen und Gewölbe und Gruben. Es gingen aber auch Hebräer durch die Furten des Jordans ins Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal, und alles Volk, das ihm folgte, war voller Angst. Da wartete er 7 Tage bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, begann das Volk von Saul wegzulaufen. Da sprach er, bringt mir her das Brandopfer und die Dankopfer, und er brachte das Brandopfer dar. Als er aber das Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, ich sah, dass das Volk von mir wegzulaufen begann, und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal, und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich's und opferte Brandopfer. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Und Samuel macht sich auf und ging von Gilgal hinauf und zog seines Weges. Die übrigen vom Volk aber zogen hinter Saul her, dem Kriegsvolk entgegen von Gilgal hinauf nach Gibea in Benjamin. Und Saul musterte das Volk, das bei ihm war, etwa 600 Mann. Und Saul und sein Sohn Jonathan und das Volk, das bei ihm war, blieben in Geba in Benjamin. Die Philister aber hatten sich gelagert bei Michmas. Da zogen aus dem Lager der Philister 3 Heerhaufen, das Land zu verheeren. Einer wandte sich in Richtung auf Ofra ins Gebiet von Schuol, der andere wandte sich in Richtung auf Bethoron, der dritte wandte sich in Richtung auf das Gebiet, das nach dem Tal Zeboim der Wüste zugelegen ist. Es war aber kein Schmied im ganzen Lande Israel zu finden, denn die Philister dachten, die Hebräer könnten sich Schwert und Spieß machen. Und ganz Israel musste hinabziehen zu den Philistern, wenn jemand eine Pflugschar, Hacke, Beil oder Sense zu schärfen hatte. Das Schärfen aber geschah für ein Zweidrittel Lot Silber bei Pflugscharen, Hacken, Gabeln, Beilen und bei den und um die Stacheln gerade zu machen. Als nun der Tag des Kampfes kam, wurde kein Schwert oder Spieß gefunden in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war. Nur Saul und sein Sohn hatten Waffen, aber eine Wache der Philister zog heran gegen den engen Weg von Michmas. Ich möchte noch einmal beten. Jesus, hilf uns jetzt, dein Wort zu verstehen, es auszulegen und danach zu leben. Amen. Ja, wir kommen von Samuels Weggang und wir gehen Richtung Sauls Untergang. Das ist der Punkt, wo wir momentan sind. Samuels Weggang, sein Abgang liegen quasi jetzt hinter uns und jetzt geht die Geschichte mit Saul ihrem Untergang entgegen. Am Anfang langsam, später soll es dann noch schneller werden. Wenn wir uns jetzt den Text anschauen, dann haben wir direkt in Vers 1 eine Herausforderung bei der Textfeststellung. Ich nenne es mal Textfeststellung nach Gerhard Meyer. Der akademische Begriff ist Textkritik. Da geht es nicht um Bibelkritik, da geht es nicht um ein Infragestellen von Gottes Wort, sondern da geht es schlicht und ergreifend darum festzustellen, welches Manuskript am nächsten an dem eigentlichen Text, an dem Autographen dran ist. Die haben wir leider nicht mehr, die sind verloren gegangen. Und ja, wie wir schon gemerkt haben, ist da in dem Samuel-Buch, gibt es einige Stellen, die nicht ganz eindeutig sind. Ich habe euch diesen ersten Teil, diese Verse 1 bis 7, unter die Überschrift ein passiver König gestellt. Und wenn wir den Vers 1 uns jetzt anschauen, habt ihr eine Tabelle in eurem Skript. Da findet ihr verschiedene Auswertungen, sage ich mal, dieses Verses, verschiedene Schreibweisen. Ich habe die Spalten eingeteilt, einmal die Angaben über die Regierungszeit der vorigen Ereignisse, also Saul als König in der Vergangenheit, dann die Regierungszeit gesamt, dann das Alter zum Zeitpunkt des Amtsantritts und dann nochmal den Zeitpunkt zum Beginn des Philisterkrieges und dann die jeweiligen Übersetzungen dazu. Das ist ja schwierig bei Luther 1912, in der Schlachter 2000 und in der alten King James, da war er ein Jahr König und nach zwei Jahren kommt hier das Ereignis. Dazwischen, die Stellen sind frei. Frei heißt, es gibt keine Angaben dazu, da steht wirklich nichts. In der Hermann-Menge-Übersetzung, die bei der Deutschen Bibelgesellschaft rausgekommen ist, da ist die Regierungszeit der vorigen Ereignisse frei. Die Regierungszeit gesamt und das Alter zum Zeitpunkt des Amtsantritts ist einfach mit drei Punkten dargestellt. Das heißt, wir haben keine Angabe. Und der Zeitpunkt des Philisterkriegs ist wieder frei. In der Zürcher, die Zürcher ist ganz rigoros bei sowas, ist der Vers schlicht nicht vorhanden. Ich habe seit kurzer Zeit erst eine Zürcher. Ich habe mir das beim letzten Bibelseminar mit dem Heimo überlegt, dass die mal ins Haus muss, weil die tatsächlich nochmal Abweichung hat. Und zwar, wenn so eine Lage kritisch ist, dass man wirklich nicht weiß, gehört das da rein, dann hat die den knappsten Text. Also die schmeißt wirklich alles raus, was nicht sicher ist. Bei diesen Bibeln, die ja nach den Manuskripten von Erasmus und Textus Receptus, die sind jetzt im Alten Testament, aber diese wie Luther 12, die Schlachter 2000, wobei ich nicht weiß warum, weil die alte Schlachter hatte, das hatte den neueren Text. Da ist immer so viel wie möglich drin und bei der Zürcher ist so knapp wie möglich. Das heißt, wenn man die nebeneinander legt, dann kann man mal gucken, wo muss ich denn jetzt mal aufpassen. Also hier das Ding komplett rausgeschmissen. In der Schlachter 51, da sind die ersten beiden Teile frei. Beim Alter zum Zeitpunkt des Amtsantritts haben wir 3 Punkte. Und dann beginnt im zweiten Jahr der Philisterkrieg. Jetzt kommt interessant, die New American Standard Bible, die hat die Regierungszeit vorher frei. Da beginnt da ist die gesamte Regierungszeit liegt bei 42 Jahren und das Alter zum Zeitpunkt des Amtsantritts bei 30 Jahren. Der Zeitpunkt der Philisterkriege, der ist aber wieder frei. Und wenn man dann noch die Luther 84 und die Elberfelder vom CSV nimmt, dann haben wir frei bei der Regierungszeit vorher, haben das Alter zum Zeitpunkt des Regierungsantritts mit 3 Punkten und haben von der Formulierung her 2 Jahre bei der Regierungszeit insgesamt. Saul regierte 2 Jahre und haben den Zeitpunkt Philisterkrieg frei. Also geschrieben ist es so, vom Kontext her, vom Gesamttextverständnis müsste man das aber tauschen. Also wenn man diesen Text liest und Saul regierte 2 Jahre und dann kommen die Ereignisse, dann ist das eigentlich ein Doppelpunkt. Saul regierte 2 Jahre und dann passiert was. Sondern haben wir noch die English Standard Version, danach war ich es leid. Da haben wir am Anfang frei und dann ist interessant, da steht da end 2 years bei Regierungszeit gesamt. Dann haben wir 3 Punkte beim Zeitpunkt des Amtsantritts und dann wieder frei beim Zeitpunkt des Philisterkrieges. Und wenn man jetzt die end 2 years, also die English Standard Version mit der New American Standard Bible vergleicht, dann kommen wir auch in etwa dahinter, warum da was so steht. Und zwar im Deutschen im Deutschen würde man sagen 2 und Jahre. Im Englischen ist das andersrum. Ja? 42, aber 42. Die 2, ist in manchen Texten irgendwo vorhanden, aber die 40 Jahre, die stammen aus der Apostelgeschichte. Und zwar berichtet der nächste Saul aus Benjamin, also Saulus von Tarsus, Paulus, über Saul und sagt, der hat 40 Jahre regiert. Und dann hat man in dieser Stelle 40 Jahre mit reingenommen. Woher die 30 Jahre kommen bei dem Zeitpunkt des Amtsantritts, wissen wir nicht. Fakt ist, der Saul war nicht mehr ganz jung, wenn kurz danach in dem Philisterkrieg sein Sohn schon kämpft. Aber wir wissen es nicht genau, und wir müssen jetzt Schlüsse ziehen dabei. Zum einen, das ist mir ganz wichtig, die in Klammern noch nicht vollständig entdeckten Textfragmente, die stellen nicht die Unfehlbarkeit des Originaldokuments in Frage. Das ist wichtig. Die sind einfach noch nicht gefunden worden. Also wer jetzt in Rente geht oder wer noch studiert oder noch Schüler ist oder als Lehrer viel Sommerferien hat, der kann gerne sich bei Joel Kramer oder bei Digging for Truth bewerben und im Sommer einfach mal da unten buddeln. Vielleicht steht da noch irgendwo so ein Topf mit einer Schriftrolle. Vielleicht kommen wir dann der Sache auf den Grund. Also wir hoffen mal, dass noch was gefunden wird. Ansonsten kommt der zweite Schluss. Der historisch-theologische Schwerpunkt, der liegt nicht auf Saul, beziehungsweise den Großen dieser Welt. Ja, es ist interessant, dass wir über die Regierungszeit des ersten großen, vom Volk erwählten Königs in Israel keine gewissen Angaben haben. Wir wissen nicht, wie lange der regiert hat. Manche vermuten, dass diese 40 Jahre für 4 angefangene Jahrzehnte stehen. Dann sind wir bei etwa 37 Jahren, wie es vermutet wird. Manche gehen von 12 Jahren aus, manche von 7 Jahren. Es bleibt irgendwie offen. Es bleibt offen. Und ich wage jetzt mal den Schluss, dass Gottes Prioritäten an der Stelle anders aussehen als unsere. Gottes Maßstab für Größe und Bedeutsamkeit weicht von so einem menschlichen Denken ab, von einem menschlichen Maßstab. Wir finden das an einer anderen Stelle in der Bibel noch deutlicher. Und zwar in dem zweiten Buch Mose, in dem Buch Exodus. Da erfahren wir die Namen der Wehmütter, Schifra und Pua, die Gott gefürchtet haben, die die Knaben verschont haben. Und Gott baut ihnen Häuser und die Namen, die stehen bis heute in der Bibel, die wissen wir. Aber wir brauchen einiges an archäologischen Anstrengungen, um die Namen der beteiligten Pharaonen rauszukriegen. In Hollywood ist das immer noch Ramses II. Ja? Saul spielt in Gottes Plan offenbar nicht die große Rolle, die ihm das Volk damals beigemessen hat. Sonst hätte er uns seine Vita nicht Jahrtausende lang vorenthalten. Saul erwählt sich 3000 Mann aus Israel. 2000 waren mit Saul in Michmas und auf dem Gebirge von Bethel. 1000 waren mit Jonathan zu Gibea Benjamin. Das übrige Volk aber entließ er an jeden in sein Zelt. Vers 2. Saul hat ein stehendes Heer. Das ist klug, dass er, ja, im Prinzip hat er da so eine QRF, so eine schnelle Eingreiftruppe. Die Größe ist überschaubar. Die Größe ist das, was Josua gegen Ai geschickt hat. Da haben die Kundschafter auch gesagt, hier ist nicht so dolle, 2.000, 3.000, die machen das. Ist damals schiefgegangen, lag aber nicht in der Heeresstärke. Also das ist das, was Saul sich so als beständiges Heer um sich herum aufstellt. 1000 gibt er schon seinen Sohn Jonathan. Da sehen wir auch nochmal, dass das jetzt kein Frischling war. Der hat sich also schon verdient gemacht, wenn er wie ein Offizier über 1000 war. Also über 1000, das ist, grenzt schon an Generalstärke. Also das ist eigentlich Generalstärke, wenn da 1000 drunter sind. Das ist kein Hauptmann oder Oberst mehr. Ich habe am Ende von dem Skript eine Karte mit reingenommen, die stammt aus der induktiven Studienbibel. Die ist drin, um sich einfach nochmal die Ortschaften anzugucken. Heimo hat gestern schon gesagt, dass man es nicht mit 100% Sicherheit sagen kann, wo sie jetzt gewesen sind. Wir nehmen das jetzt einfach mal so an, mit den Namen, dass wir ein Bild haben, auch wie die Heeresbewegungen waren zu der Zeit. Schaut da gerne auch mit rein. Also sind verteilt von Michmas bis in die Heimat Gibea in Benjamin. Und der Rest darf dann nach Hause. Das ist auch klug, weil das Volk ist ja gewarnt worden, was der König alles mit ihnen machen würde. Dass er sich die Söhne alle holt, dass er aus den Töchtern Salbenbereiter macht und so weiter. Und das ist gut, dass er das Volk hier nicht über Gebühr strapaziert. Da handelt er weise. Aber weiter passiert da nichts. Die Bedrohung der Philister ist da. Und Saul macht nichts. Es ist Jonathan, der handelt. Jonathan ist derjenige, der die Initiative ergreift. Da erschlug Jonathan die Wache der Philister, die in Gibea war. Und die Philister hörten, dass die Hebräer abgefallen waren. Saul aber hatte die Posaune blasen lassen im ganzen Land. Und ganz Israel hörte. Saul hat die Wache der Philister erschlagen. Und Israel hat sich in Verruf gebracht oder stinkend gemacht bei den Philistern, und alles Volk wurde zusammengerufen, um Saul nach Gilgal zu folgen. Die Wache, ist unklar, ob es tatsächlich eine Wache war. In manchen Bibelübersetzungen steht eine Säule, also ein irgendwie geartetes philistäisches Monument, Denkmal, vielleicht auch ein religiöser Ort, oder ein Vogt. Also es ist nicht ganz klar, ob es jetzt um einen höheren Beamtenmonument oder tatsächlich zum Wachposten, so eine Wachstation ging. Fakt ist aber, die Philister sind jetzt wach. Die Wirkung ist eindeutig. Und das veranlasst Saul jetzt dazu, auch das Heer einberufen zu lassen. Also jetzt bleiben wir nicht mehr bei den 2 bis 3, jetzt müssen die Leute herbei. Saul hatte die Posaune blasen lassen im ganzen Land und ganz Israel hörte, Saul hat die Wache der Philister erschlagen und Israel hat sich in Verruf gebracht. Und man kann beim Lesen jetzt schmunzeln, klar. Es ist Jonathan, den es stört, dass der Feind ungestört in Gottes verheißenem Land Posten einrichten kann. Es ist Jonathan, der handelt. Jonathan agiert und Saul reagiert. Jonathan handelt und Israel hört, Saul hat die Waffe der Philister erschlagen. Klar, als König trägt Saul die Verantwortung, aber er war nicht dabei. Das Volk wollte einen König, der vor ihnen herzieht, Kapitel 8, aber es war Jonathan, der den Pflichten des Königs nachkommt. Das wird uns auch noch öfter begegnen, dass Jonathan da der Schnellere ist. Er ist auch der, der später sehr schnell verstanden hat, dass David der Nachfolger wird und nicht er. Und er hat sich da auch mit abgefunden. Aber Saul ist da zurück. Also wir sehen wieder diese Zaghaftigkeit, die er auch am Anfang hatte, als er sich versteckt hatte. Und jetzt bekommt das Volk mit, Israel hat sich in Verruf gebracht, hat sich stinkend gemacht. Das ist keine sachliche Information, sondern das ist das, was tatsächlich in den Köpfen drin ist. Wir haben ein Problem. Die Philister sind sauer. Bisher konnte man sich da mal mehr, mal weniger, kam von Zeit zu Zeit arrangieren. Aber jetzt gab es da ein Problem und Saul bestellt jetzt das Heer zur Musterung nach Gilgal und die Philister versammeln sich auch. Die ziehen jetzt los und das weniger ängstlich und weniger zögerlich. Die sammeln sich, Vers 5, mit 3000 Wagen, 6000 Gespanne und Fußvolk, so viel wie Sand am Ufer des Meeres und zogen herauf und lagerten sich bei Michmas östlich von Bet Aven. Und jetzt haben wir wieder ein Problem mit der Textfeststellung. Allerdings ist das nicht so umfangreich. Die Abweichungen sind hier weniger zahlreich und die beziehen sich ausschließlich auf die Anzahl der Wagen. Bei den meisten stehen 30.000, in manchen steht 3.000 und bei Franz Eugen Schlachter 1.000. Viele nehmen an, dass bei den 30.000 ein Schreibfehler vorhanden ist und haben dann die 3.000 angenommen, weil ein Streitwagen damals zwei Lenker hatte. Also 3.000 Wagen mit je zwei Lenkern oder Reitern sind dann die 6.000 und dazu das Fußvolk. Und das Fußvolk kann man dann aufgrund der Anzahl nicht mehr zählen. Dann kommen im Deutschen noch verschiedene Verwendungen der Begrifflichkeiten. Also manche meinen mit Gespann die Streitwagen, andere die Reiter. Das sind auch Probleme, die wir hier nicht lösen können. Wir stellen aber fest, dass die Philister eine enorme Heeresmacht hatten und dass sie dem Volk Israel hier völlig überlegen waren. Wie Sand am Meer heißt, machen wir nichts mehr. Die haben genug, wir nicht. Dann stellen wir außerdem fest, dass mal wieder die Zuverlässigkeit der biblischen Berichte wieder nicht durch fehlende archäologische Funde berührt wird. Es gilt weiterhin, dass Gott über seinem Wort wacht und dass nicht ein Tüttel davon ungültig wird. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Und drittens stellen wir fest, dass der historische und theologische Schwerpunkt nicht auf Heeresstärke liegt. Wir hatten das vorher schon bei Saul, dass Gott einen Schrecken vor ihm hergesandt hat. Es ist also Gott, an dem es liegt. Es liegt nicht auf der Schwerpunkt auf der Heeresstärke, sondern auf dem Herrn der himmlischen Kriegsheere, auf dem Herrn Zebaoth. Ich möchte dazu mal lesen in Psalm 46, ein Lied der Kinder Korah von der Jugend vorzusingen. Also Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Bergen mitten ins Meer senken. Wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drin, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommet her und schaut die Werke des Herrn, der auf dem Erdboden solch Zerstören anrichtet. Das haben sie auch gesehen mit Blitz und Donner. Der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt, selbst wenn es 30.000 sind. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will Ehre einlegen unter den Heiden. Ich will Ehre einlegen auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Das Samuelbuch führt diesen Herrn Zebaoth, diesen Gott der himmlischen Kriegsheere, in seinem ersten Kapitel in die Bibel ein. Vorher taucht er gar nicht auf. Und wir können durch das ganze Buch hindurch beobachten, was passiert, wenn sich jemand auf diesen Herrn verlässt und was passiert, wenn sich jemand auf sich selbst verlässt, auf andere verlässt, auf irgendetwas verlässt, was nicht dieser Herr ist. Und das gilt auch heute. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Schaut euch die Hisbollah an. Schaut euch die Hamas an. Schaut euch das Assad-Regime an. Schaut euch die einstmals langen Krakenarme des iranischen Terrornetzwerks an. Es dauert nicht mehr lange, dann können wir die Houthis auch noch dazu zählen. Wie mächtig sind die alle aufgetreten und welches Verderben haben sie durch den 7. Oktober über sich gebracht? Sie haben den Augapfel des Herrn Zebaoth angetastet. Und auch uns Gläubigen steht dieser Gott, dieser Herr Zebaoth mit seiner Allmacht bei. Im Apostel Paulus hat er gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ein Mann mit Gott ist immer in der Überzahl. Wir sehen das hier und wir sehen, dass Saul das nicht sieht. Und sein Volk sieht das auch nicht. Die Ausnahme ist Jonathan. Das Volk hat einen schwachen Führer, weil das Volk den starken Führer verworfen hat. Deshalb sehen sie den Herrn Zebaoth nicht, der mit ihnen ins Feld zieht, sondern einen zu groß geratenen Schönling mit gestrichen vollen Hosen. Als aber die Männer Israels sahen, dass das Volk in Gefahr und Bedrängnis war, verkrochen sie sich in die Höhlen und Klüfte und Felsen und Gewölbe und Gruben. Es gingen aber auch Hebräer durch die Furten des Jordans ins Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal. Und alles Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Das sind die Verse 6 und 7. Es gibt eine wunderschöne Begebenheit rund um den Propheten Elia, als er in der belagerten Stadt war und sein Knecht verzweifelt an der Heeresstärke. Und Elia betet darum, dass Gott ihm die Augen öffnet und sagt, bitte? Elisa, entschuldige. Das Augen auch bei der Partnerin. Danke. Elisa, bete, dass Gott dem diesem Knecht die Augen öffnet und sagt ihm, es sind mehr auf unserer Seite als auf der anderen Seite. Und dann sieht er, dass der ganze Berg voll mit feurigen Wagen ist. Da war mehr als, selbst wenn es 30.000 gewesen sind bei den Philistern, aber es ist immer Gott, der das letzte Wort behält. Hier sehen wir auch, was passiert, wenn dieser Blick nicht da ist. Wenn der Blick nur auf die eigenen Schwierigkeiten, auf die eigenen Probleme gerichtet ist, nur auf das, was man selbst in der Hand hat. Und es ist ganz interessant, dass sich das Volk, dessen Gott der Herr ist, hier so verhält wie die Heidenkönige, die sich vor Gott verstecken. Schlagt mal mit mir auf, Offenbarung 6. Vers 15 bis 17. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Reichen und die Hauptleute und die Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen an den Bergen und sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht des, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag seines Zorns. Und wer kann bestehen? Sie wollten einen König wie alle Heiden. Und jetzt verhalten sie sich entsprechend. Ja? Sie verstecken sich, sie buddeln sich ein, sie verziehen sich in die Höhlen, Klüfte, Felsen, Gewölbe und Gruben, überall hin, Hauptsache weg, weg von den Philistern. Wir sehen hier unerlaubtes Fernbleiben von der Truppe und Flucht aus dem verheißenen Land. Die Hebräer überqueren den Jordan. Michael Ponsfort, ich weiß nicht, Ponsfort spricht man so aus?
Oder einfach nur Ponsfort, ja.
Ja, also von dem Namen passt er in die Garde von Richelieu. Er hat einen Kommentar geschrieben zum ersten Samuelbuch. Und er weist darauf hin, dass das ein hebräisches Wortspiel ist. Hebräer und überqueren. Hebräer war der Ägypter- oder Philisterbegriff für Gottes Volk. Hebräer überqueren, Hebräer ziehen aus, Hebräer fliehen. Aber das Volk Jakobs doch nicht. Israel, der Gotteskämpfer, doch nicht. Hebräer ist die Philisterbezeichnung und die wird uns hier in diesem Text genannt. Das ist beißende Ironie. Goliath hat das Maul gedreht in 1. Samuel 17. Goliath nennt bewusst Israel, weil er diese geistliche Perspektive sieht, weil er auch diesen geistlichen Spott mit reinnimmt. Mit Gott könnte er kämpfen, aber mit mir nicht. Ja, und dann flucht er dem David bei seinen Göttern. Aber die Standardbezeichnung der Philister war Hebräer. Habiru ursprünglich mal, also aus Ägypten kam. Und das Volk sieht sich hier wie aus den Augen ihrer Feinde. Sie sind Hebräer und Hebräer fliehen. Und das zeigt der Bibeltext nicht nur, sondern er kommentiert es auch. Saul aber war noch in Gilgal und alles Volk, das ihm folgte, war voller Angst. Sie folgen ihrem König zitternd. In manchen Bibelübersetzungen steht, sie zitterten hinter ihm her. Also das kann man sich richtig vorstellen. Ich glaube, in der Elberfelder steht, zitterten hinter ihm her, und Ponsfort hat es auch so übersetzt. Wir wissen nicht, wie viel sich das Volk von Samuels Ansprache in Kapitel 12 wirklich zu Herzen genommen hat. Sie sind ja erschrocken vor Gott, sie bekommen es mit der Angst zu tun, sie gestehen ja auch ihre Sünde ein. Also sagen, wir haben ja zu unserer Sünde noch das Übel dazu getan, dass wir uns einen König erbeten haben. Aber es ist ein zeitloses Prinzip, dass alle Menschen, die Gott nicht folgen, ihren eigenen persönlichen Götzen hinterherlaufen. Immer. Und diese Götzen, die lassen ihre Nachfolger immer hilflos zurück. John Lennox hat es mal sehr schön gesagt, er sagt, wenn wir das Absolute relativieren, dann werden wir das Relative verabsolutieren. Das heißt, wenn wir das, was ewig ist, dem Zeitlichen unterordnen, dann wird uns das Zeitliche vorkommen wie das Ewige. Wenn wir das Göttliche klein machen, dann werden uns die kleinen Dinge zu Göttern. Und da kommen wir nicht mehr mit zurecht. Solange wir den Blick auf Gott haben, der größer ist als alles, was uns auf der Erde begegnen kann, haben wir eine Perspektive und können, wie der Psalmist sagt, mit unserem Gott über Mauern springen. Aber wenn wir Gott klein machen, wenn wir das aus unserem Blick rausnehmen, dann wird uns alles zu groß, wird uns alles zu schwer und auch jede Versuchung wird uns zu groß. Versuchungen kann man nur mit Gott widerstehen. Wer Gott nicht fürchtet, der muss sich von allem anderen fürchten. Und wir sehen das überall um uns herum, vom Klima, vor Krankheiten, vor allem. Vor Menschen natürlich. Aber es gibt nur einen Gott, Und dieser Gott kann allein retten. Und diesem Gott können wir allein folgen. Das ist bei Saul nicht der Fall. Er ist nicht nur passiv als Regent über Gottes Volk, er handelt auch pragmatisch, wenn es darum geht, Gottes Gebote, ich nenne es mal, auszulegen. Das ist dieser zweite Abschnitt, der hat unterschrieben mit ein pragmatischer König. Wenn wir die Verse 8 bis 14 uns anschauen, ich lese den Text nochmal, da wartete er 7 Tage bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, begann das Volk von Saul wegzulaufen. Da sprach er, bringt mir her das Brandopfer und die Dankopfer, und er brachte das Brandopfer dar. Als er aber das Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel, da ging Saul ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, ich sah, dass das Volk von mir wegzulaufen begann, und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal, und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich's und opferte Brandopfer. Andere übersetzen auch, da musste ich, oder da war ich gezwungen, Brandopfer zu opfern. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Für Saul, stellen wir fest, ist der Gottesdienst in erster Linie ein Mittel, um die Moral aufrechtzuerhalten. Er sieht, dass sich seine Truppen zerstreuen. Seine eigene Zaghaftigkeit und Führungsschwäche wirken besser, als jeder Versuch feindlicher Wehrkraftzersetzung zustande bringen könnte. Und dazu kommt jetzt das noch nicht Eintreffen des Propheten. Wir hatten das vorher schon mal, hat Samuel gesagt, warte 7 Tage und dann kommt Samuel und bringt das Opfer. Hier wartet er 7 Tage und handelt eigenmächtig. Es ist jeder Mut verloren erstmal. Der Glaube im Volk ist immer noch dem Äußeren verhaftet. Kein Opfer, kein Sieg. Tja, und Saul bedient diesen Aberglauben. Er sprach, bringt mir her das Brandopfer und Dankopfer, und er brachte das Brandopfer dar. Ist doch kein Problem, machen wir eben. Hauptsache, das ist erledigt, dann können wir. Saul ignoriert die Ordnung, die Gott durch Mose dem Volk gegeben hat. Er ignoriert, dass er weder Priester noch Levit ist. Er ignoriert, dass er für sämtliche gottesdienstliche Handlungen überhaupt nicht qualifiziert ist. Es geht Saul schlicht um die Wirkung. Ein bisschen Mut, ein bisschen Identität, ein bisschen wir. Ein Hoch auf uns. Saul verwirft Gottes Gebot. Er verwirft den Gehorsam und stattdessen betreibt er einen machtpolitischen Aktionismus. Es ist nicht einmal fehlgeleitete Frömmigkeit, es ist kein Irrtum. Saul denkt von Gott in Wenn-Dann-Funktionen. Wenn ich A tue, macht Gott B, sonst C. Dass der lebendige Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von aller Kraft geliebt werden will, das versteht er nicht. Und das zeigen auch die folgenden Kapitel hinterher. Was Gott sagt, das ist nebensächlich, aber opfern, das ist wichtig. Und dass die Schlachttiere ordentlich ausbluten. Fasten ist für ihn, kommt auch, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht in den anderen Texten Bilder. Fasten ist auch für ihn nur ein Mittel, um Gott zu etwas zu zwingen. Es zeigt einfach dieses Bild, das er von Gott hat. Saul lebt in einer merkwürdigen kleinen Welt aus Ich-Bezogenheit und Aberglauben. Gott fürchtet er nicht, Gott liebt er nicht, Gott will er nur benutzen. Aber Gott lässt sich nicht manipulieren. Gott ist heilig. Gott ist souverän und Gott lässt seine Ehre niemandem. Das ist nicht der Geist der Lampe, wo man an so einer Flasche reibt und dann ist er da und erfüllt alle Wünsche. Er offenbart sich denen, die ihm gehorsam sind. Und er ist nahe denen, die an ihren Sünden verzweifeln. Die ein verzweifeltes, ein zerrüttetes Herz haben. Einem König, der Zauberlehrling spielt, offenbart er sich nicht. Zumindest nicht so, wie er es gern hätte. Und ich möchte über das Thema Bekehrung nochmal sprechen. Heimo hat gestern Abend angesprochen, wie wichtig das ist, sich auch in Zeiten von Zweifeln daran zu erinnern, was mal gewesen ist, zu erinnern an diese Begebenheiten, vielleicht auch den Ort der Bekehrung, dass man wirklich sagen kann, ich weiß, dass das real ist, dass ich kann mich hier kneifen, das ist kein Traum gewesen, sondern da hat eine Wegstrecke neu begonnen und da ist ein anderer Weg hingelaufen und er ist in eine andere Richtung weitergegangen. Aber es gibt eben auch die Gefahr, ein Bekehrungserlebnis mit einer Bekehrung zu verwechseln. Das passiert in der Bibel öfter. Im Johannesevangelium wird da mehrfach Bezug drauf genommen. Da sind die einen, die glauben dem Wort und die anderen glauben nur den Zeichen. Der eine Glaube ist echt und der andere Glaube ist falsch. Aber jedes Mal steht da Glaube. Und es ist heute immer noch ein Problem, wenn bei einer Evangelisation so ein Ritual forciert wird. Das kann echt sein. Aber es kann auch sein, dass man sich damit nur über den eigenen Unglauben hinwegtäuscht. Es gibt falsche Motive, um sich zu bekehren, und dann ist eine Bekehrung nicht echt. Eine echte Bekehrung ist Selbstverleugnung. Es ist das eigene Leben aufzugeben. Ich sage immer, wer bekehrt ist, weiß, was Todesangst ist. Da wird jemand errettet aus seinen Sünden. Da ist sich jemand der Tatsache bewusst, dass er verloren ist und dass er Gott nichts zu bringen hat. Und dass er nur noch einen Ausweg hat. Vielleicht bei einem Kind noch nicht so stark. Vielleicht wächst das dann im Laufe der Biografie. Aber wer zu Gott kommt, der kommt immer ehrlich. Der kommt immer mit einem Ernst dahin, mit dem ernsthaften Bestreben, Gott nachzufolgen. Und diese Person will Gott gefallen. Die will sich nicht nur die Konsequenzen seiner Sünden vom Leib halten. Die will nicht nur weiterleben wie bisher, aber unter anderen Vorzeichen. Die will nicht nur vor der Hölle gerettet werden, sondern diese Person will auch vor ihren Sünden gerettet werden. Und das kriegen wir nicht hin, damit, dass wir äußere Rituale vollführen. Das kann übereinstimmen. Und es kann auch sein, dass so ein echter Glaube zu so einer öffentlich sichtbaren Handlung führt. Zu so einem Brief, den dann alle unterschreiben oder die Beteiligten der Seelsorger. Das kann sein, aber das kann trotzdem sein, dass man sich in der Person getäuscht hat. Das ist kein Garant dafür. Und das, was Saul hier macht, das machen viele, dass sie geistliche Mittel missbrauchen für ihre eigenen Zwecke, aber sie sich selbst nie in Gottes Dienst stellen. Das Opfer, das ist ja etwas, was man selbst hergibt. Das ist ja was einen kostet. Aber das, was Saul hier macht, ist, er nimmt was von Gott, nämlich seine Ehre. Er vergreift sich an seinen Geboten, um selbst was dazu zu bekommen, dadurch zu bekommen. Und das ist falsch. Und Gott reagiert, aber eben völlig anders. Da sind wir jetzt in Vers 10. Als er aber das Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, ich sah, dass das Volk von mir wegzulaufen begann und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während auch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich's und opferte Brandopfer. Verse 10 bis 12. So ganz wohl scheint Saul in seiner Haut nicht zu sein. Erst geht er Samuel entgegen als er dann doch kommt. Und Samuel, als Prophet, der hat überhaupt kein Interesse, da jetzt die Etikette zu wahren und diesen Gruß da entgegenzunehmen. Er stellt Saul eine ganz kurze Frage, eine ganz schlichte Frage. Was hast du gemacht? Was ist hier los? Und Saul antwortet so, ich habe das gerade schon so ein bisschen betont, so ausschweifend, ja. Ein König, der Fürst, den Gott bestellt hat über sein Volk, der rechtfertigt sich jetzt wie so ein kleines Kind, das gefragt wird, warum früh morgens ein Stuhl unter dem Schnuckschrank steht. Ja, Samuel, was hast du getan? Und Saul antwortet, ich sah, dass das Volk vor mir wegzulaufen begann. Und du kamst dich zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal. Und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich es und opferte Brandopfer. Das ganz ernst nehmen kann man das nicht. Also es gibt eine Geschichte bei mir aus der Nachbarschaft, ist aber die Generation vor mir, deshalb kann ich das erzählen. Da waren die Kinder noch ganz klein. Und hatten noch ein Zimmer zusammen. Und dann war es auch laut im Zimmer. Und da wurden sie auch gefragt, was ist passiert. Und da haben sie dann geantwortet, wir wollten gerade einschlafen, da fiel die Lampe von der Decke. Das ist das. Die Philister kamen und sind da angekommen und dann habe ich, der ist unsicher. Das ist komplette Unsicherheit. Der ist ertappt worden. Der ist ertappt worden. Der König steht vor dem Prophet. Nur ist es nicht lustig hier. Das ist viel zu ernst. Da wagte ich es, ja. Da musste ich es tun. Da war ich gezwungen zu handeln. Nein, der Fakt war, er hatte die Hosen voll. Und auch das ist richtig ernst. Saul hätte, auch als er König wurde, er hätte vor dem Volk stehen können, weil Gott hinter ihm stand. Er hätte gerade stehen können, weil er wusste, dass er von der höchsten Instanz, die es gibt, berufen worden war. Und hier ist alles vergessen. Da ist der Blick ist weg. Das war kein gutes Wagnis, was er da eingegangen ist. Und auch das Thema möchte ich, dass wir uns das einmal kurz und aus ganz großer Höhe anschauen. Warum ist das eigentlich so gravierend, was er da gemacht hat? Es gibt eine Trennung von geistlichen und staatlichen Autoritäten nach Melchisedek und bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Im mosaischen Gesetz, wo Saul drunter war, war das ganz klar geregelt. Es waren die Leviten, die den levitischen Dienst verrichten. Daraus war es dann nochmal die Aaronslinie für die Priester. Das wurde auch sehr deutlich gemacht von Gott, als es damals Zweifel gab. Das hat das Volk auch nie vergessen. Und dieser Melchisedek zu Zeiten Abrahams, der war König und Priester gleichzeitig, und zwar zu Salem. Und diesen Melchisedek gab Abraham. Abraham lebte außerhalb des mosaischen Gesetzes. Dem gibt er sogar den Zehnten. Der Hebräerbrief sagt sogar noch, dass es dieses Priestertum viel größer ist, weil Levi da noch gar nicht existiert hat. Wir haben das relativ ausführlich besprochen mal vor einigen Jahren. Und das mosaische Gesetz kennt dann eben nur noch diesen einen Stamm, der dafür verantwortlich ist. Und das hat Gott unmissverständlich klar gemacht. In diesen Gottesdiensten hatte kein Herrscher irgendetwas reinzureden, zu bestimmen, zu ändern oder irgendwas damit zu tun. Und jedes Mal, wenn diese Grenze zwischen Staat und ich nenne es jetzt mal Kirche aller Zeiten überschritten wurde, dann hatte das schwerwiegende Konsequenzen. Mose hatte damals den Pharao nicht gebeten, nach Kanaan auszuwandern, sondern in der Wüste Gottesdienst zu feiern. Und dem hat der Pharao widerstanden. Erst wollte er gar nicht, dann wollte er die Konditionen bestimmen, Ja, und am Ende ist das in einer einzigen Katastrophe geendet. Er hat seinen erstgeborenen Sohn verloren. Er hat seine gesamten Streitkräfte verloren. Er hat ein verzweifeltes, offenes und verheertes Land hinterlassen, das für den nächsten Feldzug quasi schon auf dem Präsentierteller lag. Und den Rest seiner Existenz konnte er dann damit verbringen, Tante Hatschepsut die Gesichter wegzumeißeln, die mal irgendwann so ein schreiendes Kästchen mit nach Hause gebracht hat. Also das ist, es ist eine einzige Katastrophe, was da passiert ist. Saul verliert hier seine Königsherrschaft, seine Nachfolge, seine Dynastie. Selbst der fromme König Usia, über den gesagt wird, dass er tat, was dem Herrn wohlgefiel, der wird den Rest seines Lebens als Aussätziger ausgestoßen, als er in das Allerheiligste eingedrungen ist, um da zu opfern. Wir haben im Neuen Testament haben wir diesen Grundsatz aus Römer 13, der Obrigkeit untertan zu sein. Auch die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Und Paulus schreibt das unter Nero. Das heißt, das ist auch nichts, wo wir jetzt leicht Ausreden für finden, warum das für uns nicht gilt. Wenn das unter Nero gilt, gilt das bei uns auch. Und es gilt außerdem, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist dann Apostelgeschichte 5, Vers 29. Das heißt, wenn der Staat uns etwas erlaubt, was uns Gott verbietet, dürfen wir es trotzdem nicht tun. Und wenn der Staat etwas von uns fordert, was Gottes Wort uns verbietet, dürfen wir es auch nicht tun. Und wenn Gottes Wort etwas von uns fordert, was der Staat verbietet, müssen wir es tun. Evangelisieren zum Beispiel. Ja, wenn das irgendwann mal verboten wird, dann gilt immer noch, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Und Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das sagt in Matthäus 22, 21. Aber, und das ist wichtig, Jesus hat nicht gesagt, gebt dem Kaiser, was Gottes ist. In der frühen Christenheit sind viele Christen hingerichtet worden, weil sie dem Kaiser das Opfer verweigert haben. Ja, dieses Räucherstäbchen, wo der Kaiser als Gott anerkannt wurde. Plinius der Ältere schreibt da drüber, wie diese Prozesse dann abgelaufen sind. Und schließlich wird sich der Antichrist als Gott ausgeben und sich überheben über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt. Ja, da wird dann der Kaiser nicht nur den Staat repräsentieren, sondern auch den Gottesdienst. Und dieser Antichristus wird als erster Mensch zusammen mit seinem Propagandaminister, mit diesem falschen Propheten, in die Hölle geworfen. Noch 1000 Jahre bevor der Teufel da reinkommt. Also das ist eine ganz, ganz gravierende Sache in den feurigen Fuhren. Ja. Und erst Jesus, wenn er wiederkommt, der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks, er wird wieder Priester und König sein, König aller Könige und Herr aller Herren. Wenn er wiederkommt, wenn er sein Reich aufrichtet, in dem Gerechtigkeit herrscht. Und jeder Eingriff irgendeines Staates in den Gottesdienst ist ein Angriff auf den alleinigen Herrschaftsanspruch Jesu Christi. Jedes Zulassen dieser Eingriffe ist ein Zugeständnis gegenüber antichristlichen Bestrebungen. Ja? Also Teilnahme an Gottesdiensten zum Beispiel hat der Staat nicht zu regulieren. Und wenn die Leute 100-mal erkältet sind und keinen Nachweis für irgendwas haben. Gott lässt seine Ehre niemanden. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Nicht die, die ihr geimpft, genesen und getestet seid. Das ist wichtig. Und der Staat bestimmt auch nicht, was wir singen oder ob. Er nimmt das sehr ernst. Und das tut er auch bei Saul. Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk. Denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Geistlicher Pragmatismus ist immer töricht. Und töricht meint hier mehr als dumm. Wenn wir im Alten Testament von Toren lesen, dann hängt das immer im Zusammenhang mit Gottlosigkeit. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Wenn wir uns die Sprüche anschauen, wenn Weisheit und Torheit nebeneinander gestellt werden, dann kann man das immer mit Gottlosigkeit gleichsetzen. Saul verliert den Herrschaftsanspruch seiner Nachkommenschaft. Wäre Saul gehorsam gewesen, dann wäre sein Königtum dauerhaft bestätigt worden. Der lebendige Gott bekennt sich zu denen, die sich zu ihm bekennen. Saul war der König, den das Volk haben wollte. Und jetzt sucht sich Gott den König, den er haben will. Gott kann keine Leute brauchen, die nicht auf ihn hören wollen. Gott zu den eigenen Bedingungen gibt es nicht. Gott fordert Gehorsam. 10 Minuten.